Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Washington hat US-Präsident Trump Kanzlerin Merkel zu ersten Gesprächen getroffen. Die Begegnung war mit großer Spannung erwartet worden. Beide nannten den Austausch konstruktiv und produktiv. Neben den Wirtschaftsbeziehungen war die Verteidigungspolitik ein wichtiges Thema. Trump versicherte, dass die USA zur NATO stünden, mahnte aber eine faire Lastenteilung im Bündnis an. Die Kanzlerin bekannte sich zum gemeinsamen Ziel höherer Militärausgaben.
Angela Merkel kennt den Weg. Sie hat hier im Weißen Haus schon George W. Bush besucht, hat Barack Obama kommen und gehen sehen. Nun also Präsident Trump. Der Gastgeber begrüßt die Bundeskanzlerin per Handschlag. Sie haben viel übereinander geredet in den vergangenen Monaten und dreimal telefoniert. Heute nun die erste persönliche Begegnung zwischen der eher rationalen Deutschen und dem oft impulsiven Amerikaner.
Ein freundlicher Empfang, gute Gelegenheit, sich zu unterhalten.
Doch Trump schweigt zunächst, wirkt angespannt und verweigert das von den Fotografen geforderte übliche erneute Shake Hands vor den Kameras. Eine befremdliche Szene. Auf der Tagesordnung schwierige weltpolitische Themen, die NATO und bilaterale Handelsfragen. Dass Donald Trump die US-Wirtschaft mit Strafzöllen gegen Importe aus dem Ausland schützen könnte, alarmierend für die Exportnation Deutschland. Bei der gemeinsamen Pressekonferenz wird Trump deutlicher. Ich glaube nicht an Abschottungspolitik, aber ich glaube, Handelspolitik muss auch fair sein. Und die USA sind von vielen Ländern unfair behandelt worden. Das wird aufhören. Aber ich bin kein Isolationist, ich bin ein Freihandelsfreund, aber es muss fair sein.
Es ist ja mehr als fair, dass beide Seiten natürlich die Verträge abschließen, einen Gewinn daraus haben wollen. Und in diesem Geiste würde ich mich freuen, wenn wir die Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika auch wieder aufnehmen könnten.
Merkel und Trump beraten sich zur Stunde weiter beim abschließenden Mittagessen im Weißen Haus.
Zum Besuch von Kanzlerin Merkel bei Trump, jetzt live aus Washington, Ina Ruck.
Ja, solche ersten persönlichen Treffen sind ja enorm wichtig. Man muss eine persönliche Beziehung aufbauen, auf die man dann später aufsatteln kann in internationalen Gesprächen. Und das scheint nach anfänglichen Zweifeln, die wir hier hatten, doch gelungen zu sein. Die ersten Bilder, wir haben sie eben gesehen, wirkten ja doch eisig. Aber eben bei der Pressekonferenz hatte man den Eindruck, dass beide eine gemeinsame Sprache gefunden haben. Die Pressekonferenz ist jetzt gerade vor wenigen Minuten erst zu Ende gegangen. Donald Trump hat dort gleich zu Beginn betont, er stehe zur NATO. Das war wichtig. Er hat aber auch gesagt, die berühmten 2% der Wirtschaftsleistung, die verlange er von den Deutschen, dass sie denn auch zu zahlen seien. Die Kanzlerin hat dann betont, dass sie das ja auch immer, also dass es die Zusage gibt. Sie hat ihm aber doch sehr dezent und deutlich an manchen Stellen widersprochen. Zum Beispiel in der NATO-Frage, da hat sie gesagt, zur Sicherheit gehöre auch Entwicklungspolitik. Das war ein deutlicher Hinweis darauf, dass Donald Trump in seinem Budget ja gerade die Entwicklungshilfe gekürzt hat. Damit zurück zu Susanne Daubner.
Die Finanzminister und Zentralbankchefs der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer beraten in Baden-Baden über die künftige Handelspolitik. Die USA und wichtige Partnerländer sind bei dem Thema noch uneins. Hintergrund sind die Abschottungstendenzen der USA. Nach Angaben aus Verhandlungskreisen sperrt sich die US-Delegation dagegen, eine klare Absage an Protektionismus in die gemeinsame Erklärung aufzunehmen.
Ins goldene Buch der Stadt Baden-Baden haben sie sich schon einmal alle eingetragen. Die Finanzminister der führenden Industrie- und Schwellenländer. Die gemeinsame Abschlusserklärung für ihr G20-Treffen segnen sie aber erst morgen ab. In vielen Punkten sind sie sich dafür schon einig. So wollen sie zum Beispiel weiter eng zusammenarbeiten bei der Bekämpfung von Steuerflucht. Investitionspartnerschaften mit Afrika sollen dort für mehr Wachstum sorgen. Und die seit der Finanzkrise geltenden Gesetze zur Bankenregulierung sollen neu bewertet und überarbeitet werden. Dass es dennoch auch umstrittene Punkte gibt, dafür sorgt er hier, Steven Mnuchin. Der amerikanische Finanzminister hatte schon im Vorfeld angekündigt, Ungleichgewichte im Freihandel müssten beseitigt werden. Damit meint er vor allem auch die Handelsüberschüsse aus Deutschland. So sind die Amerikaner bei den Verhandlungen denn auch die einzigen, die auf die bisher üblichen klaren Absagen an jegliche Form von wirtschaftlicher Abschottung verzichten wollen.
Wir sind noch dabei, einen Weg zu suchen, wie wir diese offensichtlich ja bekannten unterschiedlichen Sichtweisen zu einer gemeinsamen Lösung zu führen.
Am Ende könnte das Thema internationaler Handel in der Baden-Badener Abschlusserklärung schlicht ausgeklammert werden, wie wohl auch der Klimaschutz und seine Finanzierung, auch das auf Drängen der USA. Es ist wie bei fast allen internationalen Verhandlungsrunden seit dem Regierungswechsel in den USA. Alle Augen sind auf den amerikanischen Vertreter gerichtet. Hier beim G20-Finanzministertreffen in Baden-Baden gilt es da nach Unstimmigkeiten im Vorfeld schon als Erfolg, wenn die Amerikaner verkünden, sie wollen weiter im Dialog bleiben.
Im Zuge der Finanzkrise wurden auch US-Banken strengeren Regeln unterworfen. Das könnte sich unter Trump ändern. Mehr dazu finden Sie in unserer Tagesschau-App. Großer Zapfenstreich für den Bundespräsidenten. Nach 5 Jahren im Amt ist Joachim Gauck am Abend feierlich verabschiedet worden. Bei der militärischen Zeremonie im Park von Schloss Bellevue waren mehrere Kabinettsmitglieder und Vertreter anderer Staatsorgane dabei. Insgesamt waren 600 Gäste geladen. Gauck scheidet offiziell morgen aus dem Amt. Am Sonntag übernimmt Frank-Walter Steinmeier die Geschäfte.
Die Fackeln, die Helme, die Musik, das alles ist Tradition, die noch fast jeder Bundespräsident zum Abschied mitgemacht hat.
Großer Zapfenstreich! Nicht euch!
Die Befehle, das Marschieren, der Ruf zum Gebet, das folgt alles einem strengen Protokoll. Individuell sind allein 3 Musikwünsche von Joachim Gauck. Herr Bundespräsident. Über 7 Brücken musst du gehen, der Karat-Klassiker aus der DDR ist dabei. Und Freiheit, die ich meine, ein Volkslied, das irgendwie über Gaucks Präsidentschaft stehen könnte. Denn was bleibt von ihm? Der eine Satz, wie bei Herzog oder von Weizsäcker, den gibt es nicht. Ein Thema gibt es schon, die Freiheit, die ihm nach den Jahren in der DDR besonders wichtig war.
Joachim Gauck ist ein leidenschaftlicher Demokrat. Er hat sich zu DDR-Zeiten immer als Insassen bezeichnet. Und da rührt auch seine große Sympathie für unser Bürgertum her.
Mit der Sympathie kann es aber schnell vorbei sein, wenn sich die Bürger in Gaucks Augen falsch verhalten. Nach den Übergriffen auf Flüchtlinge in Ostdeutschland sagt er:
Dunkeldeutschland.
Ein Begriff, der nicht jedem gefällt, genau wie seine Forderung, Deutschland müsse sich militärisch stärker engagieren.
Die Bundesrepublik muss dabei auch bereit sein, mehr zu tun für jene Sicherheit, die ihr von anderen seit Jahrzehnten gewährt wurde.
Und es geht ihm um Versöhnung mit denen, die unter Deutschland zu leiden hatten. Gauck ist einer, der mit Menschen kann, mit Nazi-Opfern in Frankreich genauso wie mit Obdachlosen in der Bahnhofsmission.
Er ist ein sehr emotionaler Mensch. Wir haben so manche Träne von ihm in der Präsidentschaft gesehen. Und ich glaube, dass das die viele Leute auch tatsächlich berührt hat.
Wie aufs Stichwort, auch heute sind Tränen zu erahnen, bevor Gauck mit seiner Lebensgefährtin nochmal ins Schloss Bellevue geht. Morgen endet seine Amtszeit.
Mehr als 5 Jahre nach ihrem Gewaltverzicht will die baskische Untergrundorganisation ETA offenbar ihre Waffen abgeben. Medien berichten, auch unter Berufung auf spanische Antiterrorkreise, für den 8. April sei die Übergabe geplant. Die Separatistengruppe hatte im Jahr 2011 einseitig einen Waffenstillstand ausgerufen. Sie hat über Jahrzehnte bei Anschlägen mehr als 800 Menschen getötet. In Syrien sind bei einem Luftangriff auf eine Moschee mehr als 30 Menschen getötet worden. Das US-Militär bestritt, das Gotteshaus nahe der Stadt Aleppo attackiert zu haben. Ziel sei vielmehr ein Gebäude gewesen, in dem sich Extremisten des Terrornetzwerks Al-Qaida getroffen hätten, hieß es. Mehr als 100 Menschen sollen bei dem Angriff verletzt worden sein.
Auch 24 Stunden nach dem Angriff ist vieles unklar. Die US-Streitkräfte bestreiten, eine Moschee bei Aleppo bombardiert und viele Zivilisten getötet zu haben. Ziel der Luftschläge sei ein Treffen von Al-Qaida-Kämpfern gewesen. In der Nähe des Zielortes gebe es auch eine Moschee, doch sei die nicht zerstört. Ein Helfer der sogenannten Weißhelme widerspricht. Gestern Abend gegen 7 haben Flugzeuge der Koalition hier die Omar bin Khattab-Moschee angegriffen und mindestens 35 Menschen getötet, sagt er. Viele sind noch unter den Trümmern. Die oppositionsnahe syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte geht sogar von noch höheren Opferzahlen aus. Die meisten der Toten und Verletzten seien Zivilisten. Aktivisten berichten, in der Moschee hätten sich zum Zeitpunkt des Angriffs etwa 300 Menschen zum Gebet versammelt. Einige konnten lebend aus den Trümmern gerettet werden. Die widersprüchlichen Informationen sind vor Ort nicht unabhängig zu überprüfen. Westliche Journalisten haben keinen Zugang zu der Region. Sie wird von bewaffneten Oppositionsgruppen kontrolliert, zu denen auch Dschihadisten und Al-Qaida-Nahekämpfer gehören. Ein Sprecher des US-Zentralkommandos kündigte unterdessen an, eine Untersuchung solle klären, ob Zivilisten bei dem Einsatz in Syrien zu Schaden kamen.
Der Amoklauf von München im vergangenen Sommer war nicht politisch motiviert. Zu diesem Schluss kommen die Ermittler in ihrem Abschlussbericht 8 Monate nach der Tat. Hintergrund sei vielmehr, dass sich der Amokschütze über Jahre von Mitschülern gemobbt gefühlt und so ein starkes Feindbild entwickelt habe. Der 18-Jährige hatte am 22. Juli 2016 9 Menschen und dann sich selbst erschossen.
Blumen, Kerzen und Fotos am Tatort auch 8 Monate nach dem Amoklauf. Immer wieder bleiben Menschen stehen. Für viele bleibt das, was am 22. Juli am Olympia-Einkaufszentrum passierte, unbegreiflich. Hintergründe und Motive stehen nach monatelangen akribischen Ermittlungen fest. Danach war David S. in psychiatrischer Behandlung. Es sei ihm schwer gefallen, sich zu integrieren. Er wurde offenbar über Jahre hinweg von Mitschülern gemobbt, beleidigt, gedemütigt und sogar misshandelt.
In der Folge entwickelte David S. offenbar einen tiefsitzenden Hass auf Personen, die nach Herkunft, Alter, Aussehen den Jugendlichen ähnlich waren, von denen er sich gemobbt fühlte.
2 Monate vor der Tat kaufte er im Internet diese Waffe, machte in einem Keller unbemerkt von Nachbarn Schießübungen. David S. erschoss 9 Menschen, bevor er sich selbst tötete. Laut Ermittlungsbehörden hatte er die Tat alleine geplant und durchgeführt. Viele Überlebende und Zeugen sind noch immer traumatisiert.
Wir haben unheimlich viele Zeugen, direkte Tatzeugen, die natürlich hier ein extremes Traumata, das mehrere Jahre bedarf der weiteren Behandlung.
Die Münchner Staatsanwaltschaft hat inzwischen Anklage gegen einen 31-jährigen Deutschen erhoben. Er soll David S. die Tatwaffe verkauft haben.
Ferdinand Piëch will beim VW-Großaktionär Porsche aussteigen. Der frühere Aufsichtsrats- und Vorstandsvorsitzende von Volkswagen prüft einen Verkauf seiner Anteile. Er verhandle darüber mit den Familien Porsche und Piëch, teilte die Porsche-Dachgesellschaft mit. Der 79-Jährige hält fast 15% der Stammaktien. Dieses Paket hatte heute einen Wert von gut 1 Milliarde Euro. Piëch trat nach einem internen Machtkampf von fast allen Ämtern zurück und war zuletzt noch Aufsichtsrat bei der Porsche Holding. Im schweizerischen Nyon sind die Viertelfinalpartien in den europäischen Fußballwettbewerben ausgelost worden. In der Champions League spielt Borussia Dortmund gegen den AS Monaco. Bayern München bekommt es mit Titelverteidiger Real Madrid zu tun. Auch die Viertelfinalpartie in der Europa League mit deutscher Beteiligung steht fest. Schalke trifft auf Ajax Amsterdam.
Sie gewinnt auch noch den vorolympischen Weltcup in Pyeongchang. Jacqueline Lölling dominiert die Skeleton-Saison. Triumph in Südkorea, Gesamt-Weltcup-Siegerin und Weltmeisterin dazu. Für Lölling besonders wichtig. Sie kann ihre schlechten Startzeiten heute 2x19. auf der Olympiabahn noch ausgleichen. Heute 2x Laufbestzeit. Ex-Weltmeisterin Tina Herrmann wurde 9., Anna Fernstedt 7., aber in ihrer 2. Weltcup-Saison einfach überragend. Jacqueline Lölling.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 18. März.
Atlantische Tiefdruckgebiete bringen uns am Wochenende verbreitet windiges Regenwetter. Heute Nacht ist es meist wolkenverhangen und von Nordwesten breitet sich Regen aus. In den Hochlagen ist Anfang Schnee dabei. Morgen gebietsweise länger anhaltender Regen, der besonders im Nordstau der Berge kräftig sein kann. Im Norden lockert es später auf und es gibt nur noch einzelne Schauer. Im Breisgau heute Nacht bis 8, im Lausitzer Bergland nur knapp über 0 Grad. Morgen 6 bis 10, entlang des Rheins 11 bis 13 Grad. Am Sonntag zum Teil noch länger anhaltender Regen, im Norden und Westen sowie im Bergland windig. Die neue Woche beginnt zumindest in der Südhälfte freundlicher und auch wieder milder.
Ingo Zamperoni hat um 21.45 Uhr diese Tagesthemen für Sie. Merkel trifft Trump. Wie gut war die Stimmung? Und Dürrekatastrophe in Somalia. Wie Helfer neue Methoden der Entwicklungshilfe ausprobieren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.